Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Ja, Tomorrow und das Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg, sind Spiegel-Bestseller. Und heute geht es um den Erfolgscode des bekanntesten Supercartuners der Welt. Der zweite Teil der krassen Brabus-Story, der uns zeigt, welchen Preis globaler Erfolg hat und was Leadership im Extrembereich wirklich bedeutet. Er sagt es uns, hier ist er, Mr. Brabus, der Inhaber und CEO Konstantin Buschmann.
Wenn du eine Nachricht kriegst, in der jemand schreibt, wenn wir dich das nächste Mal sehen, stechen wir dich ab. F.U., du dummer Sohn, so Sohn, solltest von der Brücke springen. Wir haben das dutzendfach. Das ist nicht gut. Es schafft nur Negativität und Hass und Hetze sind keine Lösung. Weder für den, der es sendet, noch für den, der es abkriegt. Und schafft nur Schaden.
Ganz ehrlich, was mich an Konstantin Buschmann beeindruckt ist, dass er mir vor dem Podcast gesagt hat, dass die Mikrofone alle noch aus waren. Du kannst mich alles fragen, alles. Nimm keine Rücksicht. Und so sprechen wir auch im zweiten Teil hier über alles. Auch über seinen Tumor und die Morddrohung, die er und seine Partnerin Millie bekommen.
Das war dann die Diagnose, Tumor unterm Gehirn. An der Hypophyse und dann stand ich da. Da standen Birken und ich habe mich gefragt, ist das jetzt die letzte Birke, die ich sehe? Und dann kam die Spritze.
Inside Brabus. Am 26. Februar startet Amazon Prime eine sechsteilige Doku dazu. Der Titel One Second Wow. Ich kann nur sagen, dieser Podcast hier hat mehr als ein Wow-Moment. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast bei YouTube. Any Fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Du sagst am Anfang der Amazon-Serie im Trailer, sagst du so einen Satz, das hat mir nicht gereicht, das ist mir nicht genug.
Ja, natürlich, das schön zusammengeschnitten, ist schon klar. Ne? Das ist richtig, weil ich ganz auch zu Lebzeiten meines Vaters natürlich immer wieder mit Diskussionen mit ihm hatte über die Frage, wer sind wir, was machen wir, was tun wir. Das war der Grund, warum mir One Second Wow so wichtig ist. Das war gar nicht die Mission am Anfang. Es war eine Antwort des Teams auf die Frage, die ich gestellt habe, als mein Vater ja leider sehr, sehr plötzlich verstorben ist. Ich in den Laden kam und gesagt habe, immer, ich bin jetzt hier Geschäftsführer, erklärt mir mal, wer sind wir denn? Ich habe dazu eine Meinung, aber wer sind wir, was machen wir, was unsere Identität, woraus besteht die, was macht uns aus, warum stehen wir jeden Morgen auf? Und das war eine interessante Reise. Wir haben anderthalb, zwei Jahre dran gearbeitet. Und am Ende der Reise stand eben Brabus One Second Wow als der Effekt, der Kern dessen, was uns, was uns ausmacht, als Reaktion, das, was ist Bravos One Second Award, ist die Reaktion idealerweise, wenn wir es gut machen, die du hast, wenn du einem dieser wunderschönen Autos oder einem Boot oder einem Motorrad von uns begegnest, davor stehst oder das so im, ich nenne das immer so Ice Cream Parlor Mode, also Eisdielen-Modus, du sitzt da mit deinem Schokoeis in der Hand und dann rollt im Sonnenschein, schön reflektierend, rollt so ein Auto ganz langsam da vorbei. Du hörst ein bisschen Sound, siehst die Lichtreflexe, guckst mal, wer sitzt da so drin und wie ist das Design. Und in idealerweise im Ruhrgebiet würden wir sagen, sagst du, boy. Boah, ey, macht sich nur leider sehr, sehr schlecht auf einer PowerPoint-Folie in einem Unternehmen, was 90% seines Umsatzes auch außerhalb von Deutschland macht. Insofern wurde aus Boy, wurde dann One Second Wow. Ich abstrahiere jetzt leicht sarkastisch, ist schon klar. Und wir haben damit aber eine ganz, ganz interessante Wendung vollzogen. Hättest du vorher gefragt, was ist Bravos? 10 Jahre vorher hätte jemand dir sehr, sehr, sehr akkurat aus Sicht des Produzenten der Industrie wiedergegeben, wir sind der größte OEM-unabhängige Mercedes-Benz-Veredler der Welt. So ein Satz, ja, korrekt, Nische, 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 sauber einsortiert. Hat mit dem Kunden nichts zu tun, gar nichts zu tun. Ist aber eine Art und Weise, auf die sich heute auch ganz viele deutsche Unternehmen noch einsortieren. Mag auch funktional sein. Ich habe das damals gesagt, lass doch mal über den Kunden nachdenken. Das ist meistens eine gute Idee. Und wir haben das dann gemacht. Und heute ist es ja so, dass Bravos One Second Wow kannst du ja gar nicht. Also ist eigentlich die ultimative Umkehr. Du kannst nicht das Gefühl beschreiben, was jemand haben soll, wenn er eines deiner Produkte sieht. Inzwischen auch, wenn er mit dem Unternehmen interagiert, wenn er hier aufs Gelände kommt, das übersetzt sich von alleine ganz schnell auf wenn eine Mission, a reason why, der Grund, warum du jeden Morgen aufstehst, sauber formuliert, übersetzt sich das ganz schnell auf verschiedene Ebenen im Laden, wenn es passt. Und das tut es hier. Wenn du das Gefühl beschreibst und das als Maßstab nimmst, ja, dann bist du immer am Kunden. Du kannst gar nicht mehr anders, als jeden Tag hinzuschauen und sagen, was ist denn das? Da kannst du dich natürlich noch fragen, müssen wir das immer so empfinden bei den Produkten oder muss das nur der da draußen? Also muss ich jetzt ein Fan von Autos sein, damit ich für dich eins designen kann? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ja. Und so hat sich das eben umgedreht. Und jetzt enthält One Second Wow ja auch verschiedene Dinge eben genau nicht. Ist jetzt im Verhältnis zu der anderen Beschreibung, was enthält es nicht?
Sag's mir.
Auto, Mercedes, zum Beispiel, ne? Mehrere Dinge, PKW, SUV, gibt's alles nicht. Das ist ja ganz bewusst der Fall, weil es eben Emotion ist und Luxusprodukte funktionieren hier. Die kommen, fangen hier an, eine Birkenbag, schöne Rolex, oder auch das Bravos Masterpiece fangen hier an und sind dann da. Die eine Sekunde in der Eisdiele, das wird dir nicht gelingen, in der einen Sekunde, sagen wir mal hier, die Zusammensetzung der Portalachse zu analysieren oder die Frage zu stellen, guck mal, hat er da jetzt 900 oder 800 PS? Oder 1000 oder 300? Ja, oder ist das jetzt so schnell oder so schnell und da ist das jetzt im Innenraum so oder so gemacht? Nein, die eine Sekunde ist nur hier. Und schlecht ein oder schlecht nicht ein. Und das ist grundsätzlich die Entscheidungsdimension, mit der wir alle Produkte, die am Ende über soziale Zusammenhänge ihre Relevanz gewinnen, Luxusprodukte, mit denen wir uns belohnen, die wir mit denen wir ein Angebot machen an unser Umfeld, wie es uns sehen soll, ein Angebot an uns selber machen, wie wir uns selber sehen wollen, wie die funktionieren. Da kannst du keine Leasingrate berechnen. Natürlich kommt dann die Frage, ist das ein Collectible? Wir haben jetzt ganz letzte Woche wirklich, ich habe mich sehr gefreut, weil jetzt schon, das ist eines der Highlights meines Jahres war. Es ist ein Brabus Rocket R, schöner, sehr sehr schöner Supersportwagen auf Basis Porsche 911 Turbo S, mittelblau, sehr sehr kräftiger Farbton, versteigert worden bei Barry Jackson in den USA und ist über den Tisch gegangen für 1,1 Millionen Euro. Und wow. Der Kunde schrieb Milli und mir hinterher, hör mal, guck mal hier, cool, habe ich gekauft. So. Und wir hatten damit tatsächlich gar nichts zu tun. Das ist natürlich bei einem Auto, was für 580.000 Euro hier rausgegangen ist, wirklich ein tolles Ergebnis, weil es eben zeigt, dass sich Menschen so sehr dafür begeistern, dass sie in einzelnen Fällen auch bereit sind, eben solche Preise dafür zu zahlen. Und diese ganzen Logiken laufen natürlich im Hintergrund und es ist mein Job, damit entsprechend umzugehen. Und trotzdem funktioniert jedes Brabus Masterpiece hier am Ende zuerst. Und das aber auch so. Und der Kunde, der das dann ersteigert, vielleicht sogar in einem Bieterwettstreit eben auch.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Der Wagen ist für 580 rausgegangen und für über 1 Million versteigert worden?
1,1, glaube ich, ja.
Wow. Hast du den zu billig verkauft?
Habe ich. Ich habe den selber nicht verkauft. Nein, das ist ein amerikanisches Auto gewesen. Ich kann dir aus dem Kopf nicht sagen, wann wir den produziert haben. Irgendwann in den letzten anderthalb, zwei Jahren.
Okay.
So, aber du siehst schon, also wir wieder, das hatten wir eingangs diskutiert, der Titel der Serie ist, mir ist völlig wurscht, was da jetzt irgendein Film, Serien, Streaming, Mega-Experte ja sagt, ob das jetzt cool ist, gut ist, nicht gut ist. Das ist aus völlig anderen Gründen der Titel der Serie.
Aber der Titel ist natürlich super, dieses One Second Wow, weil du es eben übertragen kannst, muss nicht das Auto sein, kann das Boot sein, kann das Motorrad sein, kann die Insel sein, whatever. Aber wir leben natürlich in so einer Zeit, wo wir natürlich auch überschwemmt werden von Wow-Effekten. Ist das für dich, ist das für euch auch immer schwieriger, dieses Wow herzustellen?
Grundsätzlich, glaube ich, sind wir in einer Welt unterwegs, die du auf zwei große Achsen reduzieren kannst. Sagen wir mal, X-Achse hast du das ganze Thema Zeitgeist. Da kommt zum Beispiel auch Milligans ganz stark ins Spiel als der Challenger, der immer wieder sagt, hör mal, das ist ja wunderschön, wenn ihr hier auf der anderen Achse Technologie mir erzählt, wie ob er jetzt Kabelbaum links, rechts oder rechts rum verschraubt, eine Portalachse 2 oder 3 Jahre gedauert hat oder meinetwegen ihr was auch immer ihr jetzt gerade Tolles erfunden habt, in Paris, in Mailand, in New York, interessiert unsere Kunden das. Das ist wichtig. Und lass mal darüber reden. Das ist, und das ist, deshalb gibt's auch bei Brabus einen Creative Director. Aus diesem ganz bewussten Grund heraus, weil das für uns in einem Unternehmen, was ja bisher ein totaler Boys Club war, weil das eine Diversität ist, eine Perspektive ist, ein Gedanke ist, den wir unglaublich dringend brauchen. Unglaublich dringend brauchen. Der ist unbequem, der challenged, der bringt Kontroverse und der ist mehr als notwendig. Weil sich diese Achsen immer streiten. Das Unternehmen hat natürlich Beharrung, jedes Unternehmen hat das, du willst in der Schiene bleiben, du willst in der Komfortzone sein, du willst linear entwickeln und dann muss immer wieder von außen, muss der Puls, das Leben, die Störung, das Neue, die Selbstdisruption muss da rein. Und das beschreibt unsere Welt, glaube ich, ganz gut.
Und ihr vermischt auch die Welten, ihr macht Crossovers sehr hin im Moment zu Fashion hin, Fashion Week in Paris, Fashion Week in Mailand.
Also wenn du konsequent in der Welt deiner Kunden denken willst, dann musst du dich ja für die Frage interessieren, was machen die denn? Und wenn du dich, wofür interessieren sich unsere Kunden? Wenn du für 600.000 Euro, muss ich jetzt nachgucken, 800 wahrscheinlich, hier vorne Rocket GTS, knapp 900, 950.000, da hinten steht ein sehr schönes Kundenfahrzeug, auch das ist so ein Rocket Air, über den wir gerade gesprochen haben, Düsseldorfer Kunden, guck mal, ich wollte noch einen bauen, für mich selber habe ich nicht gemacht, Pech gehabt. Wenn du über solche Autos redest, was sind das für Kunden, was sind das für Menschen? Die interessieren sich natürlich auch für Mode, auch für Architektur, auch für eine tolle, sehr, sehr hochwertige Einbauküche, für eine Luxusuhr, für andere Dinge, die keine Autos sind. Jetzt da hinzuschauen und auch hinzuschauen, wer macht denn sowas? Wie lösen andere Brands das Problem? Ist vollkommen selbstverständlich. Wenn du das nicht machst, dann das wäre völlig ignorant, wenn wir da nicht hinschauen würden.
Bedeutet das für dich auch völlig neue Perspektiven für die Zukunft der Marke Brabus, das ja mal angefangen hat, eben über Autos, dann halt Boote, Motorräder. Mittlerweile habt ihr sogar Branded Real Estate, was ihr macht. Es gibt ein Brabus Island in Abu Dhabi.
Baku, Aserbaidschan ist gerade das zweite Projekt, was auch jetzt dieses Jahr in immer mehr Arbeit resultiert für mich. Brabus Island Abu Dhabi ist was wir letztes Jahr vorgestellt haben, wo jetzt wirklich auch der Bär steppt. Und wir wieder mal in ein völlig neues Segment mit völlig neuen Experten. Also wir docken jetzt gerade Bauingenieure, Architekten, Innenarchitekten an, die dann eben fragen, was bedeutet denn Brabus One Second Wow für eine Immobilie? Ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir bisher gemacht haben, nämlich Mobilien, also Autos, Boote, Motorräder und so weiter. Das ist mal wieder echt spannend und ich gebe auch ganz ehrlich zu, dass mich immer noch so, also mich, das war der gleiche Grund wie jetzt das Thema Serie. Wenn sowas Neues, also hätte ich damals, das war der Grund, du hast ja vorhin gesagt, dieses, was habe ich gesagt, das reicht mir nicht oder das war mir nicht genug.
Es ist mir nicht genug, genau.
Die Komfortzone, das weitermachen, was wir schon seit damals 42 Jahren gemacht haben, das war mir nicht genug. Und das ist, glaube ich, ich meine das bitte nicht falsch verstehen. Das ist nicht irgendwie, das soll jetzt nicht heißen, was ein goldener Löffel und kennt seinen Platz im Leben nicht, sondern ich habe das als meine Aufgabe verstanden. Weil ich durch den Laden gelaufen bin und habe immer wieder gesagt, hör mal Leute, ihr könnt zeichnen, also Design zeichnen, ihr könnt entwickeln in so schönen so SolidWorks oder Siemens oder NX oder so, könnt ihr konstruieren, Bauteile konstruieren, ihr könnt in Windtunnel gehen, ihr könnt fertigen, wir haben einen eigenen Vakuumguss, wir können Metallteile fräsen, wir können inzwischen Formel 1 Getriebegehäuse und Tanks bauen, wir können alles Mögliche machen. Wir können ein Nummernschild dran schrauben. Was heißt, wir können auch die Gesetze, Vorgaben alle einhalten, haben die Kompetenz, das zu bewerten. Das ist teilweise das Teuerste am Auto. Und jetzt warten wir, bis Mercedes-Benz jetzt die neueste S-Klasse, E-Klasse, A-Klasse, G-Klasse über den Zaun schmeißt. Und dann machen wir alle auf wie so eine Zombie-Armee. Und dann machen wir vorne einen Spoiler und hinten einen Spoiler und Seite einen Spoiler und Räder und Innen und Motor. Ist jetzt bitte, ja, ist keine, das sind echte Experten, die da arbeiten, mit sowas hinterher funktioniert. Und ich habe damals einfach zur Mannschaft gesagt, wir können das doch tun. Und was würde jetzt passieren, wenn wir wach bleiben? Wenn wir nicht uns definieren, ausschließlich darüber, dass jemand was über den Zaun schmeißt, an dessen Arbeitsleistung wir dann auch unsere Identität knüpfen, sondern wenn wir wach bleiben und uns fragen, wer sind wir, wofür stehen wir, was machen wir, was wollen wir? Und dann mal auch ganz banal mal die Frage stellen, woran hätten wir denn Spaß? Was wollen wir denn machen? Was glauben wir interessiert unsere Kunden? Und wir aus diesem Modus operandi, der da so, das ist ja ein angenehmer Trott, der wird immer schneller, da kommt nicht ein Facelift nicht in 4 Jahren, sondern in 2 Jahren, und da musst du dich mit auseinandersetzen. Da kannst du dein ganzes Leben lang dann rumwühlen, nicht falsch verstehen. Was würde jetzt passieren, wenn wir einfach wach bleiben und mal sagen, wie sieht denn ein Brabus Motorrad aus? Welche Unternehmen gibt es denn da draußen, die vielleicht mit uns zusammenarbeiten wollen? Wie sieht ein Brabus-Boot aus, wenn wir alle Sticker abkleben oder gar nicht drauf machen? Was ist unsere Designsprache? Wenn wir eine Insel oder ein Gebäude gestalten, wie sieht denn das aus? Das ist natürlich auch, klar ist natürlich, wenn du jetzt nicht ein bisschen kindliche Freude immer wieder daran hast, immer weiter aufzustehen und zu sagen, hey, lass uns mal geilen Scheiß bauen. Lass uns mal coole Produkte entwickeln. Und du diese Energie dann mit dem ganzen Team nicht auf den Kunden übertragen bekommst, ja, dann ist klar, dann geht das nicht. So, und die Mannschaft hat das damals sehr, sehr stark aufgenommen und gesagt, hey, cool, wie wir dürfen. Ja, ich sag, klar, dürft ihr jetzt im Vollgas. Hier, guck mal, mach mal ein Motorrad, mach mal hier das, lass uns mal über ein Boot nachdenken und dann noch ein Boot und dann noch ein Boot. Inzwischen sind wir mit der 1500, die Shadow 1500. Shadow 1500 gibt es ja in verschiedenen Versionen. Ich finde Crosstop, also vorne geschlossen, hinten offen, zum Beispiel ist meine Lieblingsvariante, 45 Fuß. Ich bin jetzt nächste Woche wieder in Italien für ein neuartiges Projekt. Ich glaube, einen Monat sticht das erste Mal in der Fertigung auf dem ersten Kundenboot, erster Katamaran, den wir letztes Jahr angekündigt haben, 55 Fuß. Das liefert so viele Funken. Um mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Da hört es keiner mehr auf zu funken, weil du ja mit jedem Projekt wieder die Arschbombe vom Zehner machst, ja, in die Welt des Designs rein, in die Kreativität rein. So, wenn du es dann schaffst, die wieder einzufangen, ja, das, guck mal, wir haben jetzt für die Boote haben wir noch Schwimmwesten entwickelt und haben noch hier noch ein Subboard und dies und jenes. Hey, wie wird denn das bei dem Motorrad? Wie wird eine Motorraduniform aussehen? Okay, cool, machen wir. bei dem Motorrad wäre es doch schön, wenn wir eine Felgendesign benutzen würden, was wir in den 90ern schon mal auf einem SL gehabt haben und was irgendwie sehr stark für die Marke Brabus steht. Mono 2 Evo hinten hier vorne, jetzt gerade wieder auf dem 900er Rocket Edition mit den Aero Blades zusammen. Die Aero Blades wieder ein Thema, was vorhin besprochenen Rocket Air oder anderen Brabus Rocket Varianten kommen. Also wenn du in ein System kommst, wo du dich durch Selbstbezug auf andere Produkte und Themen, Designsprache und Elemente schon wieder füttern kannst in eine Evolution, dann entsteht auch Momentum. So, wenn du dann noch nach außen schaust und sagst, guck mal, die machen auch das und die machen auch das und lass uns da mal hinschauen, dann lass uns davon mal lernen. Ja, dann kriegst du eine Bewegung. Dann fängst du an, nach vorne zu gehen. Total. Und nichts anderes, nicht deshalb interessiert mich das. Ja, nicht, weil wir nicht schon genug Arbeit haben. Ich denke mir ja manchmal auch immer, wie bekloppt müssen wir eigentlich sein, dass wir jetzt auch noch, einen Katamaran machen müssen oder ein Wohnmobil, ja. Aber wenn du in ein Wohnmobil gehst und ein Interieur vom Wohnmobil ausstattest, wie mit Leder und Alcantara, wie eine Limousine von innen, dann sieht das halt aus wie ein Puff. Das sieht scheiße aus. Du musst pardon my French, ja. Ich bin ja Kind da, das Kind des Ruhrgebiets, kommt da echt durch. Das sieht dann ganz grausam aus. Du musst im Wohnmobil mit Holz arbeiten, mit Stein arbeiten, mit Teppich arbeiten, mit Metallgriffen arbeiten, mit verschiedensten Oberflächen arbeiten. Da ist eine Dusche drin, eine Toilette drin, ein Bett drin, da ist eine Fahrerkabine drin. Da kannst du jetzt nicht einfach reingehen und die Designzutaten nehmen, die du so aus dem Auto kennst und dann sagen, ja, mach mal wie immer. Macht sich nicht wie immer. Da sind wir wieder bei vorhin. Kannst du machen, ist dann halt Kacke. Funktioniert einfach nicht. So, und jetzt dann mit dem Team davor zu stehen und zu sagen, wie machen wir das jetzt? Wie lösen wir das? Wie lösen wir dieses Puzzle? Eisbär auf Eisscholle, 1000 Teile, alles weiß. Wie lösen wir das jetzt? Das ist so, deshalb kommen, also ich glaube, wenn du einen Jörn fragen würdest, würde auch der sagen, dafür kommen wir jeden Tag hier hin. Das ist so die Krux. Wenn da jetzt dann jeden Morgen oder jeden Tag im Meeting irgendwie 7 Vögel stehen, deren Berufsbezeichnung du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst, so Director of Photography oder so, das ist ganz spannend, weil da geht's ganz in die Vollen. Ja.
Aber sensationell. Du hast dann Full Circle. Du kannst dann mit deinem Brabus Auto fahren. Du kannst in dein Brabus Penthouse gehen oder in deinem Brabus Tower irgendwann einkaufen und du kannst mit deinem Brabus Katamaran über die Meere fahren.
Es gibt so eine Karte tatsächlich. Wir haben also die Welt der Kunden mal als Customer Life Map oder so aufgeschrieben. Das ist ein Poster. Da sind alle Orte bildlich dargestellt, bei denen wir glauben, da sind so unsere Kunden. Da geht der Skifahren und fliegt dann mit dem Flugzeug irgendwo hin und landet am Flughafen. Da fährt er mit dem Wohnmobil, da geht er auf Safari, da ist der Golfclub, da fährt er seine Kinder zur Schule. Da gibt's ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte und wir gucken uns immer dieses Poster an und fragen uns, okay, was geht und was geht nicht. Zugegeben, die Brabus Brotbackmaschine wird schwierig. Also wenn du irgendwann völlig undifferenziert alles machst, das kann nicht und darf nicht die Lösung sein. Da sind wir aber auch ganz, ganz weit von entfernt. Einfaches Beispiel, du kannst auch heute bei so einer Marke wie Louis Vuitton immer noch einen Koffer bestellen. Das ist der Ursprung dessen. Übrigens eines der faszinierendsten Muster, die Herr Vuitton damals mal verwendet hat, die aus ganz vielen Gründen heute so populär sind, weil es ein unglaublicher Volltreffer war. Und heute kannst du, weil das der Ursprung der Marke ist, immer noch einen Koffer bestellen bei dieser Firma. Die machen aber ganz viele andere Dinge. Wenn du heute mit deiner Familie in einen Louis Vuitton Store läufst, ersetze bitte durch die erfolgreiche Luxusmarke deiner Wahl. Und da steht dann ein Kinderwagen. Gibt's die eine Fraktion, die sagt, ja, wir stehen noch für Koffer und Lederwagen. Wir sind jetzt Kinderwagen. Und wenn du in der heutigen Welt gibt's durchaus auch eine Logik, in der die Brand und das, wofür sie steht, das Versprechen, das sie macht, so stark sind, dass dann jemand sagt, oh, das muss ich aber haben. Und das ist ja ganz spannend, weil das sagt was über die Marke. Da ist was passiert. Auf dem Weg vom Koffer bis zum, das ist jetzt sehr, sehr drastisch das Beispiel, aber auf dem Weg vom Koffer bis zum Kinderwagen, da ist ja was passiert mit dieser Brand. Das kannst du auch mit MS machen, wobei die ein bisschen konservativer sind. Das Beispiel auch eine sehr interessante Marke. Das kannst du mit Ferrari machen und der Modekollektion. Das kannst du mit Bugatti im Moment durchdiskutieren, der Frage, warum ein Tourbillon einen mechanischen Tacho hat. Also es gibt ganz viele Stories immer wieder in dieser Welt, wo man hingucken kann und sich fragen kann, warum und wieso hat das jetzt für uns Relevanz? Und das ist natürlich auch meine Aufgabe, da immer wieder hinzuschauen.
Ja, totale Heritage natürlich. Gerade bei Louis Vuitton, was du beschrieben hast, ist natürlich auch, dass die ja die Erfinder des Koffers sind, des eckigen Koffers. Das war ja aus der Zeit, als Louis Vuitton das erfunden hat, dass die Zeit der Schiffsreisen anfing. Ja. Und die Frage war, wenn ich auf Schiffsreisen gehe, da ist wenig Platz in der Kabine, wie kann ich das eigentlich stapeln? Und da kam die Idee, das eckig zu machen, eckige Koffer zu machen und auch bei Pferdekutschen Koffer eckig zu machen, damit man sie schön stapeln kann und deshalb diese Schrankkoffer zu entwickeln. Und das Lustige ist, dass er der Erfinder des Brandings ist, was wir heute haben. Das haben viele vergessen. Ursprünglich war nämlich das Louis Vuitton Logo nur im Koffer. Richtig. Dann war das aber so ein Erfolg, weil man diese Koffer eben einfach beliebig stapeln konnte, dass andere das kopiert haben. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich will aber zeigen, dass ich das Original bin und hat dann das Louis Vuitton Logo, was wir heute kennen, auf die Außenseite gemacht. Und
das hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob du jetzt All-Over-Print-Typ bist oder ob du Quiet Luxury bist oder was auch immer. Das ist einfach eine der beeindruckendsten, interessantesten Geschichten. Jetzt hat, also das kannst du wirklich bis Virgil Abloh jetzt heute verfolgen. Auch, oder da sind ja natürlich auf dem Weg so einer Marke ganz, 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 ganz viele sehr faszinierende Punkte, die ich mir immer wieder mit viel Interesse anschaue. Interessant ist eines, bei jeder Brand gibt es jetzt die Zweifler. Ne? Wo findest du die meisten Helfer, wenn du was tragen willst? Bedenken. Ja, wenn du Bedenken tragen willst, wirst du Millionen von Menschen finden, die dir sofort helfen. Die haben, machen aber, tun aber eins nicht. Entscheidung treffen und deinen Weg definieren. Mein Vater hatte auch dafür, dass du merkst, hat mir das ein oder andere Bild mitgegeben. Ein ganz, ganz tolles Bild, was mich wirklich jeden Tag begleitet. Und das ist das Bild, dass er sagte, als Unternehmer wirst du immer wieder ins Becken springen müssen, ohne zu wissen, ob Wasser drin ist. Du wirst jeden Tag vom Einer springen müssen, relativ regelmäßig vom Dreier und manchmal alle paar Jahre vom Fünfer und ein paar Mal in deiner Karriere auch vom Zehner. Und du wirst, wenn du da oben stehst, bist schon mal gesprungen, hat auch schon mal richtig wehgetan, weil zu wenig oder kein Wasser drin war. Und dann stehst du wieder alleine da oben, guckst runter und merkst, jetzt geht's wieder runter vom Zehner. Das ist der Moment, wo du Unternehmertum verstehen wirst. Weil du da am Ende alleine entscheiden musst und weil du weißt, da kann sein, dass kein Wasser drin ist und weil du weißt, wenn kein Wasser drin ist, dann kannst du dir auch einer Tatsache ganz gewiss sein, dass am Beckenrand ganz viele stehen, die reingucken und die sagen, guck mal, ist er wieder gesprungen, der Doofmann. Das ist einfach, das ist das schönste Beispiel. Und am Ende ist es The Man in the Arena. Ich weiß nicht, ob das das Bildnis ist sehr ähnlich kennst, aber das ist sehr, sehr wahr.
Starkes Bild. Hattest du diesen Moment, wo du gedacht hast, jetzt scheitere ich, jetzt funktioniert es nicht?
Immer wieder. Also es ist das Umgehen mit Unsicherheit ist sozusagen Teil meiner Jobbeschreibung. Sowas wie nimm mal die Brabus Signature Night. Brabus Signature Night, Fashion Show für Autos, ist etwas, was wir gemacht haben, was die 2024er Brabus Signature Night, die interessanterweise dann auch die Zeit war, wo wir jetzt wo wir begleitet wurden, wo auch die ein Teil der in der Serie ist. Und da kommt genau im Nachhinein muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, weil das sind so Themen im Leben, die Christian nicht wiederholt. Das war eines von ganz, ganz vielen Beispielen, wo dir zwischendurch so der Arsch auf Grundeis geht, wie du das vorher nie hättest ahnen können, weil du nicht wissen kannst. Inzwischen weiß ich, dass es immer wieder passieren wird. Das heißt nicht, dass es einfacher wird, weil du natürlich kein Projekt anfängst und dann schon weißt, also keine Frau, die schwanger wird, stellt sich die Schmerzen bei der Geburt vor. Ne? Nicht, dass ich da Experte, muss ich mich schön zurückhalten, habe ich keine Erfahrungswerte, aber du weißt, was ich meine. Du fängst so Projekte nicht an, du fängst natürlich Projekte aus Begeisterung an, für den hast den Funken gefangen, springst da rein. Und wenn du dann wirklich springst und da ist kein Wasser drin, dann gehört es zum Spiel dazu, dass das aber manchmal richtig wehtut. Die Momente gibt es immer wieder, die gehören dazu und ich glaube, es ist Teil des Spiels, eine gewisse Souveränität zu entwickeln im Umgang damit. Also die zu akzeptieren, dass Scheitern ein völlig vollkommen normaler Bestandteil des Spiels ist. Scheitern vor dir selber, scheitern vor anderen, dass du auch einfach manchmal daneben liegst oder auch mal richtig einen auf die Mappe gibt. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Wer das nicht will, der darf nicht Unternehmer werden. Das ist nicht möglich, das Spiel zu spielen, ohne auch immer mal wieder der richtige Depp zu sein.
Es gibt einen Begriff, Konstantin, den ich bei dir gehört habe, extremes Ownership, wenn es darum geht, Unternehmer zu sein, dass du wirklich dein Thema, dein Unternehmen ownst. Und das ist bei dir ja etwas, ich sag mal, überraschend früh gekommen. Dein Vater ist sehr früh gestorben. Er war 62, hat einen Schlaganfall gehabt und ist dann verstorben. Und du warst 34 und hast die Company übernommen und musstest sie natürlich nach dem Schlaganfall auch von heute auf morgen übernehmen.
Ja.
Und hast aber für dich sehr schnell definiert, dass du eben dieses extreme Ownership brauchst, dass du eben als Familienunternehmen eine Company, da habe ich einen Satz von dir gehört, über den habe ich lange nachgedacht, ein Familienunternehmen nicht weiterführen kannst, indem du es nur im Sinne des Founders weiterführst, im Sinne des Vaters oder im Sinne der Mutter, sondern dass du es wirklich ownen musst und dass du es am Ende des Tages für dich weiterführen musst.
Was dir gegeben wird, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist der ganz alte Spruch an der Stelle. Da stecken zwei schöne Dinge drin, die ich mir immer wieder bewusst mache oder die, nach denen ich einfach ticke. Das kann man jetzt Fan von sein oder auch nicht. Das eine ist das, was du zuletzt angesprochen hast, nämlich die Fußstapfen. Mir ist sehr bewusst geworden, dass ich, und ich glaube, das ist vollkommen normal, nachdem mein Vater nicht mehr da war, ein Stück lang läufst du in Fußstapfen und durchläufst natürlich auch einen heftigen, in dem Moment Sprung ins kalte Wasser. Und durchläufst diesen Prozess und kommst irgendwann ins Bewusstsein darüber, dass du hier in Fußstapfen unterwegs bist. Vielleicht sind die am Anfang ein bisschen groß, dann fängst du an, dann werden die eigenen Füße immer, ne, das werden die immer größer. Vielleicht schaffst du es irgendwann, die aufzufüllen, und läufst aber in diesen Fußstapfen immer weiter. Und dann kommst du an, ich habe das bei mir sehr bewusst gemerkt, da kommst du irgendwann an einen Punkt, da führen die dich nicht mehr weiter. Also die Spur im Schnee führt nicht mehr weiter. Oder die führt in eine Richtung, wo du sagst, da will ich eigentlich gar nicht hin. Sondern stehst du da und sagst mir, was mach ich jetzt? Das ist das, was ich als Footsteps of a Dead Man bezeichne. Weil wir das alle haben. Wir haben alle Eltern, die uns Dinge mitgeben. Und die Dinge, ich glaube, es gibt es völlig natürlich, die irgendwann in Frage zu stellen und irgendwann einfach zu sagen, wo gehe ich den Weg und welche Werte nehme ich mit? Mein Vater hat mir unglaublich viel beigebracht. Sonst wirst du das alles hier nicht geben. Und das ist ein absolutes Privileg, dieses Lebenswerk auch weiterführen zu dürfen. Und trotzdem gehört die andere Seite auch dazu. Also wo grenzt du dich ab? Wo führen die Fußstapfen im Schnee in eine andere Richtung? Und du guckst hin und sagst, okay, danke Papa, und jetzt gehe ich. Ich gehe woanders weiter. Das ist bei uns zum Beispiel der Moment gewesen, wo wir angefangen haben, eben uns zu fragen, sollten wir vielleicht auch noch andere Dinge, sollten wir wach bleiben, sollten wir auch noch andere Dinge tun? Oder wo ich vor der Mannschaft gestanden habe und gesagt, ich bin aber der Geschäftsführer von Brabus und nicht von Mercedes-Benz. Ich bin riesiger Mercedes-Benz-Fan. Bleibe ich auch. Nicht falsch verstehen. Aber das ist mein Job. Und in dem Moment habe ich an diesen und anderen Punkten irgendwann angefangen zu sagen, ich halte in Ehren, was mir da gegeben wurde. Zu dieser Verpflichtung, das in Ehren zu halten, gehört auch, in die Verantwortung zu gehen und echte Entscheidungen zu treffen. Du kannst, das ist auch was mich immer viel beschäftigt ist und was ich viel sage, du kannst Unternehmertum nicht simulieren. Du kannst Verantwortung und Führung nicht simulieren. Du wirst ganz, ganz schnell des Kaisers neue Kleider. Du kannst das nicht. Das geht nicht. Führung ist immer persönlich. Führung und Verantwortung hängen immer zusammen. Du kannst nicht führen, du kannst nicht Unternehmer sein ohne echte Verantwortung. Das wird nicht lange gut gehen. Dieses Schauspiel, es gibt das natürlich, also kann man das versuchen, ja, aber ich bin davon überzeugt, dass das nicht funktioniert. Aber das ist dieser ganze Komplex Footsteps of a Dead Man, Fußstapfen. Ne? Ich glaube, jeder hat Eltern und kann sich vorstellen, was ich meine und vielleicht die Frage stellen, was nimmst du mit von deinen Eltern und wo sagst du auch, ey, das, da habe ich gelernt, wie es geht, vielleicht habe ich auch gelernt, wie es nicht geht und jetzt gehe ich einen anderen Weg. Und trotzdem bleiben die immer bei uns.
Ich würde gerne verstehen, was du vielleicht auch gelernt hast, aber bewusst nicht angenommen hast. Dein Vater hat die Company gegründet 1977. Bodo Buschmann ist dein Vater und er hat die zusammen mit seinem Kommilitonen Klaus
Brackmann
gegründet. Deshalb Brackmann, Buschmann, deshalb Brabus.
Geil, ne? Super Story. Sie saßen irgendwann vom Notar, damals Schalke-Präsident, und sagten immer, mein Vater tausendmal erzählt, er guckte so die Brille an und sagte immer, Brackmann, Buschmann, Brabus. Das ist aber eine scheiße Idee, fällt euch nichts Besseres ein. Und die saßen da und mach mal fertig. Und deshalb heißt die Company heute Brabus. Würdest du heute eine Agentur bezahlen, um einen passenden Markennamen zu finden? Zum Beispiel, wo da so Themen drin sind wie dieses B, ja? Bodo Buschmann, zweimal B, Brabus, zweimal B, Bottrop, Stadt, in der es stattfindet, wo wir herkommen, auch nochmal so ein B. Dann das Logo hinten auf dem Auto funktioniert, ist kurz. Stell mir Buschmann Automobiltierung hinten auf dem Heckdeckel vor, das sieht echt scheiße aus. So, ne? Das wird Millionen kosten und das Ergebnis wäre nicht besser. Also es ist ein völliger Glücksfall. Und die beiden haben wirklich nur ihre Namen zusammengepackt damals und gesagt, ja, mach mal, passt schon.
Aber sie haben sie natürlich in einer ungewöhnlichen Reihenfolge zusammengebracht, weil dein Vater, wenn ich es richtig verstanden habe, war doch die treibende Kraft. Und er konnte damals nur eine Company nicht alleine gründen. Und deshalb brauchte er einen Kommiliton, der das mit ihm gründet. Und ich glaube, die hatten sofort auch das Ausstiegsszenario besprochen, dass er für zwei Flaschen Bier dann irgendwann seine Anteile wieder zurückgibt.
So ungefähr, ja, genau. Den genauen Preis weiß ich damals nicht. Aber der ist zügig wieder ausgestiegen, weil aus irgendeinem Grund mussten die damals zusammen gründen. Ich krieg's nicht mehr 100%, ich kann leider nicht nachfragen. Das ist dann auch so passiert. Und jetzt sagen natürlich wieder, hätte der mal dabei bleiben sollen, das ist völliger Quatsch. Also das war nie vorgesehen. Es ist dann von Anfang an natürlich so gewesen, dass mein Vater die treibende Kraft in dem Unternehmen war. Und so hat sich dann auch weiterentwickelt.
Stichwort treibende Kraft. Und das war meine Frage, was du vielleicht gesehen hast, aber als Learning für dich auch nicht mitnehmen möchtest. Es gibt einen Satz von dir, den habe ich so interpretiert, dass du gesagt hast, dein Vater hat das ja alles aufgebaut, sensationelle Legacy, aber er hat sich am Ende des Tages auch totgearbeitet.
Hat sich totgelebt, totgearbeitet, absolut. Ja, definitiv. Kann man noch nicht schön reden. Ist übrigens auch ein Teil der Serie, der für mich sehr, sehr emotional war. Das machen wir nicht nochmal. Das ist keine gute Idee. Ich merke heute, muss ich sagen, wie verdammt schwierig das ist. Da sind wir wieder bei dem Preis. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, wirklich mit Leidenschaft tust, dann entkommst du dem ja auch nicht. Ne? Das war bei ihm so. Der hat das mit Herz und Hirn und Leiden und jeder Faser seines Körpers hat er das gemacht. Gegen alle Widerstände, gegen alle Zweifler und immer wieder nachgelegt. Immer nochmal da drauf und nochmal mehr und nochmal. So, und jetzt kannst du natürlich, und das ist eine Frage, die stelle ich mir ganz, ganz häufig, wenn du das Extreme Ownership erwähnt, ist Teil davon, stelle ich mir häufig die Frage, wie viel Manie, also wie viel drüber sein, wie viel noch eine Stunde mehr, wie viel am Wochenende, wie viel, nee Schatz, ich habe jetzt keine Zeit, wie viel Hornhaut auf den Fingern, wie viel harte Verhandlungen, wie viel nach der Messe noch mit Kunden essen gehen, wie viel den 200. Reisetag, wie viel Herzstiche, scheißegal, trotzdem ran. Wie viel ist davon der Preis? Ne, was ist der Preis? Klar ist eins, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Und tatsächlich hört das Team hier auch von mir in dem einen oder anderen Fall, wenn es dann so um auf die Normative, also du kriegst ja immer so rationale Themen, wo du dann sagst, machen wir so, geben wir das aus, geben wir ein bisschen mehr aus, wie sind die Budgets? Das ist eine Ratio und am Ende erlebe ich hier, dass die Führung dieser Brand und die Führung dieses Unternehmens immer auf einer normativen Ebene landet. Also Werte entscheiden, immer. Am Ende. Und es gibt natürlich Diskussionen, in denen ich hier am Ende die Aufgabe habe zu entscheiden. Gibt es die gute Argumentation für Rot, für Gelb, für Blau, für Grün? Und dann sitzen sie da und gucken. Das ist eigentlich was ich weniger machen will. Den Genie nenne ich das immer an und sagen, jetzt Konstantin, mach mal. Was ist die richtige Lösung? Und die richtige Lösung ist immer eine, die aus Werten entsteht. Und häufig gibt's von mir tatsächlich hier dann die Antwort, wir machen das jetzt. Und wenn einer fragt, warum, sage ich, weil ich in 60 Jahren nicht tot bin. Damit meine ich natürlich nicht, dass mir das alles egal ist, sondern ich meine damit, dass du irgendwann einfach entscheiden musst. Dass du jetzt einfach Gas geben musst. Und ich sage das deshalb so, und das sage ich eigentlich, klingt flapsig, ist es aber gar nicht. Weil du, wenn du nicht entscheidest, schon verloren hast. Ne, wenn ich antritt, hat schon verloren. Wenn ich also nicht irgendwann entscheide zu sagen, dass wir machen das jetzt, dann, das ist ja klar, dann passiert halt nichts. So, und ich sage nicht, dass manchmal nicht auch nichts besser ist. Aber in den meisten Fällen geht es ja hier drum, ich muss ja für eine Zukunft entscheiden. Und mich für nichts zu entscheiden, ist ja am Ende interessante Diskussion über die Investmentphilosophie von jemandem, den ich sehr bewundere, Warren Buffett, Charlie Munger, die sagen, unsere Aufgabe besteht zu einem großen Teil darin, ein Jahr lang rumzusitzen und nicht den Abzug zu drücken. Verstehe ich, alles richtig. Und trotzdem sage ich hier in der Welt, mit den Achsen, ne, Zeitgeist, Technologie, in denen wir unterwegs sind, geht es in mehreren Stellen jedes Jahr immer wieder darum zu sagen, was wählen wir? Welche Zukunft wählen wir? Und wenn ich die nicht wähle, habe ich schon verloren. Da sitze ich rum, angsterfüllt in der Komfortzone. Ich stehe oben auf dem Fünfer und dann gucke ich und dann stehst du von einem Fuß auf den anderen und sagst du mal, da ist da jetzt Wasser und kann ich jetzt und Kopfsprung oder Arschbombe. Aktivität, kein Zustand, ich muss springen. Wenn ich nicht springe, habe ich den falschen Job.
Aber was ich bei dir beobachte, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du gehst aber auf den Turm und am Ende springst du auch und du machst und ich erlebe dich jetzt ja hier auch in dem Podcast und du könntest es ja auch ruhiger angehen lassen. Ich meine, wir podcasten hier gerade, es ist Freitagabend, es ist 17:45, halb Deutschland ist schon seit Stunden im Wochenende und du machst dir noch einen Podcast und dann sagst du ja, okay, Autos mache ich, Motorräder mache ich auch, ach, Boote mache ich auch, ein Island mache ich auch, ah, und ich werde noch abends auf einer Party angesprochen, ob ich eine Amazon-Serie machen will, die mache ich auch noch.
Und so, und weißt du was, und da werden auch ein paar Dinge von mal richtig in die Hose gehen und dann musst du dich mit dem Kram noch auseinandersetzen. Das ist ja eine interessante Frage. Danke an der Stelle erstmal auch, ich finde, weil erstmal muss ich sagen, finde ich, ich mache das unheimlich gerne, finde auch unser Gespräch deshalb ganz, ganz toll, weil ich mag Podcasts sehr, weil es mir die Möglichkeit gibt, mit so jemandem wie dir auch zu connecten und du kommst ja auch nie ohne eine Beziehung raus und lernst immer einen spannenden Menschen kennen. Das führt natürlich zu der Frage, warum eigentlich? Also wieso nicht? Wieso? Habe ich damals auch gesagt. Ich sage, Leute, entweder, wer sind wir? Das war dieses One-Second-Wow-Thema. Wer sind wir? Warum? Ich meine, ich hätte den Laden auch verkaufen können. So klar, ein bisschen Familie fragen und ein bisschen diskutieren, aber ich habe damals gesagt, machen wir jetzt oder machen wir nicht? Und wenn wir das machen, dann machen wir aber auch Vollgas. Und das habe ich damals auch allen versprochen. Ich habe gesagt, wenn wir machen, dann pedal to the metal, dann richtig Gas. Gas, Gas, Gas. Weil da geht was mit der Marke. Wenn wir nicht machen und ihr habt da alle keinen Bock drauf, wisst ihr was? Ey, cool. Ich weiß nicht, was ich heute tun würde, wenn ich das damals oder wenn wir das damals so entschieden hätten. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich mir so denke, meine Güte, ey, bist du Augenringe und bist du irgendwie müde? Und dann stehe ich doch wieder auf und lauf los. Und irgendwie hast du dann doch wieder den Schalk im Nacken und denkst, kann doch nicht sein. Und jetzt habe ich natürlich mit Millie auch noch eine Partnerin, die das dann sozusagen auf die Spitze im Quadrat treibt, weil die ja genauso mit ein bisschen viel, ja, die auch mal in den Zaubertrank gefallen ist und ein bisschen viel Energie abgekriegt hat. was überhaupt nicht einfach ist. By the way, da geht's auch manchmal richtig, da geht's mal richtig zur Sache. Warum? Ja, das Leben ist kurz. Also mich reizt irgendwie die Frage. Mich reizt die Frage immer wieder. Das ist ja immer wieder ein Abenteuer. Immer wieder rausfinden, wo es hingeht. Immer wieder Energie, immer wieder Aktivität. Das ist also ein Stück weit Überzeugung, ein Stück weit auch Neugierde. Um den Kreis rund zu machen. Also, weil du vorhin sagtest, Extreme Ownership wäre ein Begriff von mir. Nee, ist er nicht. Extreme Ownership ist eines der faszinierendsten Bücher, geschrieben von zwei Navy Seals, Jocko Willink und anderen kriege ich gar nicht auf die Reihe. Und es heißt am Ende relativ simpel, wenn es zwei Navy Seals, wenn du deine Einheit, da jemand von dir 200 Meter entfernt ist und kriegt eine Kugel ab und stirbt und du bist der Führer dieser Einheit bist, wer ist dafür verantwortlich? Dann bist du dafür verantwortlich. Wenn hier Dinge schieflaufen, ein Kaugummi auf dem Parkplatz klebt oder einer dreckige Schuhe anhat oder ein Auto nicht funktioniert oder das Licht nicht geht oder, wer ist dafür verantwortlich? Das ist eine ganz einfache, fundamental wichtige Antwort. Dafür bin ich verantwortlich.
Aber du bist auch für dich verantwortlich. Du bist ja auch dein CEO, du bist ja auch dein Owner.
Richtig.
Kann es passieren, dass man über dich irgendwann auch sagt, der hat sich totgearbeitet?
Kann sein, ja. Kann sein, dass ich morgen vor den Bus laufe. Vielleicht hoffentlich nicht vor den Brabus. Nein, es ist... das ist ja genau das Thema. Guck mal, ich habe häufig so Situationen, da kommt einer zu mir und fällt in die Kategorie, was willst du denn anders machen? Bei uns ändert sich gerade was, weil wir, glaube ich, an einer kritischen Größe sind, wo ich merke, mir geht's echt an die Gesundheit, wenn von mir verlangt wird, in allen wesentlichen Projekten ich sag da immer etwas flapsig, den Genie zu spielen. Ich habe tatsächlich, mir letztes Mal waren wir in Dubai sind nach Hause gekommen, hab ich mir so eine Öllampe, so eine Aladdin-Lampe gekauft und habe die jetzt auf meinem Schreibtisch stehen, um da immer hin, ne, dran zu denken. So hat mein Vater gearbeitet, klassischer mittelständischer Patriarch. Kommen die Leute hin, da rubbeln an der Lampe, dann kommt der Genie da raus und dann, wie bei Aladdin, und dann sagst du, oh, lieber Genie, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich die Wände weiß oder schwarz streichen soll. Dann sagt der Genie, ja, schwarz, weil schwarz ist Brabusfarbe. Ah, okay, ja, ist klar, schwarz. Soll bitte nicht heißen, dass wir hier nur, wir haben hier hochintelligente Leute, faszinierendes Team, aber das war schon sehr, sehr, sehr stark zentriert. Auf eine Person, der auch, das war bei meinem Vater so, seine Bedeutung daraus gezogen hat, dieser Entscheider zu sein. Ich merke gerade, dass ich habe ein paar Jahre lang auch immer wieder so funktioniert. Und jetzt können wir gerne debattieren, wie sehr das notwendig ist. Ich glaube, dass das eine starke operative Meinung ein Asset fürs Unternehmen ist. Ein Eigentümer, der tatsächlich, ich habe ja hier jeden Quatsch von Paletten von links nach rechts schieben, über Halle wischen oder Hoffegen, Marketing und Vertrieb schon gemacht. Ingenieurtechniker bin ich nicht, aber habe hier schon verdammt viele Ecken gesehen. Und deshalb ist es ziemlich schwer, mich in eine Schubkarre zu setzen und hier mit mir ums Gebäude zu fahren in einem Meeting. Das klappt nicht. Das ist, glaube ich, am Ende ist es, glaube ich, ein Asset, auch wenn es furchtbar nervig sein kann, wenn der Chef immer dabei ist. Und jetzt muss ich gerade da raus. Ich muss da raus. Ich muss mich zurückziehen und muss dieses Ownership verteilen in der Company. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, weil es verdammt schwierig ist. Es gibt die, die das wollen, die du vorher nicht bekommen hast als Mitarbeiter, die jetzt kommen. Stefan Ponig war gerade von BMW gekommen, war da vorher für die Marke verantwortlich. Michael Küpferler, unser CSO, gerade gekommen. Milli genauso wie Jörn Gander und Stefan Hosters, unser CFO. Leute, die natürlich sagen immer, ich Verantwortung für meinen Bereich. Das bedeutet aber immer auch, dass ich was abgeben muss. Und mich immer wieder selber in den Spiegel gucken muss und sagen, nee, da fummelst du jetzt nicht rein. Du steuerst jetzt auf einer strategischen Ebene. Du sagst nicht, wie die Arbeitspakete im Projekt sind. Du sagst nur, hör mal, wir brauchen ein CRM-System, das muss funktionieren. Bau mir eine neue Lagerhalle, den Zweck musst du erfüllen. Du gehst nicht hin und sagst, wie die Stahlträger aussehen sollen. Das ist ein Change. Das ist sehr anstrengend für mich. Ich werde dahin gezwungen, weil ich habe physisch nicht mehr die Zeit. Ich bin tatsächlich Ende letzten Jahres in die Jahrespause gegangen und habe wirklich das erste Mal gemerkt, ich habe das ein paar Mal sehr, 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 sehr anstrengende Jahre gehabt. Und jetzt, Ende des Jahres, habe ich wirklich mit einem Bein im Burnout gestanden. Ich habe das verstanden, wirklich mal viel verstanden, was heißt. Es kam so viel Arbeit auf mich zu, Die Geister hatte ich gerufen schon ein Jahr oder zwei vorher. Und wie beim Zauberlehrling kriegst du das nicht, also du kommt immer mehr auf dich zu, du hast keine Chance, es wegzukriegen. An jedem Meeting, jedem, der dich sprechen will, egal ob das am Samstagabend um 23 Uhr ist, hängt irgendeine 7- oder 8-stellige Zahl dran. Alle wollen, ne? Und jedes Meeting, was du nicht machst, enttäuscht jemanden, kostet richtig Geld oder du kannst und du kannst nicht weg. Und da wird dann die Frage, auf einmal wurde dann die Frage, was ist der Preis? Nicht nur relevant im Sinne von, was will denn der Konstantin, sondern was passiert denn, wenn der ausfällt, obwohl er sich eigentlich hätte besser organisieren können. Ganz spannende Veränderung, die mich ziemlich herausfordert an der einen oder anderen Stelle.
Bei allen Herausforderungen, Gesundheit ist das Wichtigste. Und du hast ja am Anfang des Podcasts gesagt, ich darf alles fragen. Und ich glaube, du machst es ja auch in deiner Documentary zum Thema, du hattest einen Tumor.
Ja, richtig.
Hat das dich verändert? Absolut. Die Art, wie du Business siehst, veränderst?
Absolut. Absolut. Also ich glaube, dass jeder nachvollziehen kann, der sowas schon mal erlebt hat, die eigene Sterblichkeit relativ früh im Leben vor Augen geführt, und zwar sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, zu bekommen. Das war bei mir 4. Etage, Neurochirurgie in, mein Vater hat damals wirklich rund um die Welt nach der richtigen Klinik gesucht, Neurochirurgie Recklinghausen war das Ergebnis. Werde ich nie vergessen, Herr Dr. Maximilian Puchner. Frage mich nicht, warum ich den Namen behalten habe. War der Chirurg. Und ich habe in der 4. Etage gestanden, aus dem Fenster geschaut und tatsächlich, da mich kann mich an mehrere Dinge erinnern. Erstens, da gingen Menschen spazieren. Ich stand da schon so OP-Hemd und dann ging es nur kurz bevor es dann so, bevor ich abgeholt wurde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei sehr, sehr schwierige Jahre hinter mir, weil Tumor unterm Hirn mit, das ist ganz schwierig, also macht keinen Spaß. Wirklich, wirklich, wirklich krank zu sein, macht überhaupt keinen Spaß. Ganz im Gegenteil, da kommen existenzielle Fragen natürlich ziemlich fix um die Ecke. Ich war damals in der Uni, war top in Form, hab im Prinzip immer alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mit anderen Worten, mir ging's gut, gesundes Selbstbewusstsein. Und von einem Tag auf den anderen kriegst du dann so eine, wird dein Leben strange, da hast komische Symptome, passieren ganz komische Sachen mit deinem Körper. Und innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr merkst du, hier ist aber mal ganz, ganz heftig was nicht in Ordnung. Und dann hast du 50, 60 Arzttermine im Jahr und alle gucken so, der C-Arzt guckt auf den C und der Fingerarzt guckt auf den Finger und der Augenarzt guckt aufs Auge und keiner guckt sich so dich insgesamt an, bis irgendwann mal ein Hautarzt in Bochum mir die Hand gegeben hat und gesagt hat, Herr Buschmann, ich weiß, was Sie haben. Machen Sie mal folgenden Test. Und das war eben, das war dann die Diagnose, Tumor unterm Gehirn, an der Hypophyse. Und dann stand ich da, rucki-zucki in der 4. Etage und merkte, erstens, da gehen Menschen spazieren. Wie unfair ist das denn? Da kannst du schreien und winken, interessiert die gar nicht. Nicht, überhaupt nicht. Mit anderen Worten, Leben geht weiter. So trivial das klingt. Und zweitens, da standen Birken. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt die letzte Birke, die ich sehe? Und dann kam die Spritze. Macht das was mit dir? Klar, macht das was mit dir. Mit mir, meine Einstellung. Deshalb, also nochmal, vorhin, ne, in 60 Jahren bin ich eh tot. Wir kommen hier nicht lebend raus. Du nicht, ich nicht. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken, was so in der Medizin passiert. Gibt ja interessante Fortschritte immer wieder, aber gehen wir mal davon aus, dass das eine endliche Nummer ist. Was bedeutet das jetzt für Unternehmertum, wenn du da oben stehst und mal wieder springen musst? Und dich fragst, ist da jetzt Wasser drin oder nicht? Ich glaube, es relativiert viele Dinge, weil ich mich selber, ich muss hier meinen Job machen, meine Aufgabe erledigen, Verantwortung übernehmen und ich muss auch gucken, dass ich mich selber nicht zu wichtig nehme. Ne, irgendwann musst du halt springen. Und die Tatsache, dass das auch mal schiefgehen wird im Leben, und zwar richtig, die gehört einfach dazu. Damit, es bringt Angst, hilft mich. Angst hilft mir da am Ende. Ich sage nicht, dass ich keine Angst habe. Manchmal furchtbare Angst. Aber das hilft mir am Ende nicht weiter. Ich muss machen.
Hast du mal eine Sekunde Angst gehabt, jetzt bei der Documentary bei Amazon, dass du natürlich zulässt, dass die Kameras dich begleiten, noch mehr Öffentlichkeit für dich bringen, als du eh schon hast, dass da etwas passieren könnte oder etwas entstehen könnte, was du vielleicht auch nicht unter Kontrolle hast, dass du das Risiko läufst, vielleicht auch dich oder den Brand zu beschädigen?
Das ist eine super spannende Frage. Erst lass mich mal an einer Stelle reingrätschen. Ich habe am Anfang das Angebot, also dieses Gesprächsangebot bekommen. Ist das jetzt eine, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Und dann war eben genau die Frage, was wird das? Und bei der Frage Documentary oder nicht, haben wir relativ schnell gesagt, nö, da, interessanterweise hat der Produzent, der Christian Meinberger, hat gesagt, nö, das könnte, gibt's schon, x-fach, können wir auch wieder machen, kann ich dir von einer unserer 67 Produktionsfirmen, kann ich dir den richtigen schicken. Wenn wir Streaming machen wollen, dann möchte ich mehr machen mit euch. So, okay, wie stellst du Klammer? Und da, deshalb ist das heute wesentlich, das ist ja das hässliche Wort Reality, was mit vielen Stereotypen behaftet ist, dann war dann doch die Lösung gewesen. Wir haben also statt rein dokumentarisch zu arbeiten, sind wir wirklich im Genre, am Ende im Genre, das habe ich mich lange gefragt. Das war auch eine ganz interessante Diskussion, weil du natürlich teilweise zu großen Teilen dokumentarisch drehst. Am Ende sind wir im Reality-Genre gelandet. Also es ist, ob ich will oder nicht, es ist eine Reality-Serie. Und sie bildet aber die tatsächliche Realität ab, also hat große, das jetzt Filmsprech, den ich nicht kannte, und das hat für ganz viel Diskussion gesorgt. Sie bildet die Realität ab, ist da so, damit also hat sie auch einen hohen Doku-Anteil. Jetzt denkst du, okay, jetzt spätestens jetzt kann der mich mal, denkt sich Tom, da sagt Gesichtsausdruck. Das habe ich nicht auseinander klamüsert bekommen, weil der Begriff Reality traditionell auch dafür steht, dass da ganz viel inszeniert, gestritten, angestiftet wird. Das wollten wir nicht. Da haben wir ganz klar gesagt, das bringt mich zu deiner Frage, wenn wir das machen, dann machen wir das, was wir die letzten Jahre schon gemacht haben, nämlich Einblicke geben, Gesprächsangebote machen, Geschichten erzählen und die Tür aufmachen. Haben wir auch gemacht. Und natürlich habe ich mich dann gefragt, was macht das jetzt, was bringt das jetzt? Was macht das mit uns, was macht das mit der Firma? Das haben wir übrigens auch sehr, sehr intensiv und diskutieren das immer noch sehr intensiv hier intern. An der Stelle muss ich auch ganz, ganz klar einfach mal Danke sagen ans gesamte Team hier bei Bravus, weil die natürlich mal wieder, wirklich ja mal wieder zum nächsten Mal, mitgehen, den Weg, wenn ihr Chef mal wieder sagt, hör mal, wir machen jetzt mal eine Fashion-Show für Autos. Ja klar, total logisch, war Gedanke, ja super, hat zwar noch keiner gemacht, kann ich mir auch nicht vorstellen, hat 1000 Risiken, aber ey, klar, lass mal machen, ne, Konstantin, wie hättest du denn gerne? So, jetzt kommt der wieder, der Vogel, und sagt, ja, guck mal, ihr will an der Serie drehen, wir machen das jetzt. Ab jetzt sind bei jedem Meeting mal irgendwie mal Leute dabei, die versuchen, sich unsichtbar zu machen, aber am Ende mit so einer sperrigen Kamera oder zwei oder drei dabei sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was meinst du, was da so ein Laden, was da auch Druck entsteht? Und danke ans Team deshalb, weil die nicht gesagt haben, du kannst uns mal am Arsch lecken. Du kannst es total gerne haben. Verzieh dich mit deinen komischen Kameras, können wir bitte hier unsere Arbeit machen. Sondern weil Team Bravus wieder gesagt hat, erklär mal, wie stellst du das vor? Was meinst du, das ist eine gute Idee? Und dann sag ich, weiß ich nicht, Abenteuer, ne? Kribbelt ein bisschen und da muss ich jetzt mal gucken. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Chance und jetzt lass mal überlegen. Und wäre doch gut, wenn wir wissen würden, wie das geht. Und wir haben ja irgendwie auch schon mit YouTube und so. Und dass sie dann nicht sagen, hör mal, du hast einer Klatsche, Junge. Sondern, dass die sagen, ja dann, ne? Also, wann kommen die denn? Das ist ja auch, zeugt ja von einer Kultur, die eine unglaubliche Flexibilität am Ende, trotz aller Diskussionen, Gespräche, Streitigkeiten, und ich bin übrigens jemand, der sagt, ich will hier Streit. Wenn wir uns hier nicht streiten, ist das ein kranker Laden. Ich will dann aber im Das ist doof und nicht im Du bist doof. So, ne, trotz allen Streits, aller Diskussionen, zeugt das ja von einer Kultur, die kein Problem mit, die bereit für Veränderung ist, Veränderung aufnehmen kann, den Weg mitgeht, obwohl das teilweise wirklich eine schon auch eine schwierige Nummer war, weil wir hier natürlich mit echten Gesetzen, echten Regularien, echten Themen konfrontiert sind, die du auch nicht immer ausblenden kannst. Also habe ich mich gefragt, was macht das mit dem Laden? Frage ich mich das immer noch? Ja klar, jeden Tag. Jeden Tag. Da sind wir wieder oben auf dem Zehner.
Oben auf dem Zehner. Und wenn du sagst Streit hast du gerade gehabt, habt ihr gerade gehabt. Es gab diesen Brabus Gate, wie es ja mittlerweile heißt.
Oh, jetzt geht's los. Ja, klar.
Dieser Fall von PA Sports, dem Rapper, der für seine Freundin Luna zum Geburtstag einen Brabus gekauft hat und ihr den schenken wollte und deine Partnerin Millie dann gepostet hat, der ist fake. Und dann ist etwas passiert, glaube ich, was ihr in der Form auch noch nie erlebt habt, dass es so einen richtigen Shitstorm gab und das, was man ja heute, glaube ich, sogar Brabus Gate nennt. Wie hast du das erlebt? Wie ist dein Blick darauf?
Ich drehe mal um. Wie hast du das erlebt?
Was, ja. Ich war überrascht. Ich war überrascht von der Geschwindigkeit. Ich war überrascht von teilweise sogar der Kreativität. Und ich muss sagen, ich fand es extrem.
Ah, Edeka-Kampagne war schon geil, ne?
Die was?
Oh, Edeka-Kampagne oder so im Zug oder so.
Nein, ich habe auf Instagram plötzlich in meinem Feed gehabt irgendwelche Bravos-Fahrer, die dann an der Ampel gefragt worden sind, hey, ist der Original oder ist der Fake? Das fand ich total lustig. Ja. Und dann ging das weiter, dass ich irgendwann Bravos-Fahrer gesehen habe, die sich gegenseitig auf der Straße getroffen haben und der eine hat irgendwie die Scheibe runtergemacht und den anderen Bravos-Fahrer gefragt, hey, ist der Original oder ist der Fake? Also das war so die Funny-Seite, aber ich nehme an, du hast auch die harte Seite mitbekommen.
Genau, lass uns das mal zerlegen. Das eine, drei Seiten. Das eine ist die inhaltlich-sachliche Ebene, die war ganz schnell von der Bildfläche verschwunden. Und die inhaltlich-sachliche Ebene ist relativ klar. Wenn wir, um noch da auf ein Thema zurückzukommen, was wir vorhin hatten, wir leben insbesondere auch in Deutschland und in vielen Fällen von geistigem Eigentum. Das ist die Existenzgrundlage für ganz, ganz viele Menschen, nicht nur hier, nicht nur bei Designprodukten, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und deshalb ist es auch einfach rechtlich klar geregelt, ab wann was mit Fälschung passiert, wie damit umgegangen wird. Das ist aber eine Perspektive, da können wir jetzt relativ lange drüber reden. Da war das ein ganz, ganz klar, das war eine ganz klare Kiste, da brauchen wir einfach nicht drüber zu reden.
Was heißt eine klare Kiste?
Eine klare Kiste war, es gibt ein Urteil dazu. Der Händler, der das verkauft hat, hat ohne Wenn und Aber bestätigt worden, dass es sich um eine Fälschung gehandelt hat und dass der das nicht nur nicht weiter verkaufen dürfen, sondern auch nie wieder tun darf. Das war nicht diese Welle. Der Aspekt der Geschichte, der Teil der Nummer war ganz schnell abgefrühstückt.
Okay, das bedeutet, es war wirklich ein Fake.
Genau. Okay. Und das war eine Fälschung. Fälschungen sind ein ernsthaftes Thema, mit dem wie viele Marken auseinandersetzen, die natürlich bei uns eine besondere Bedeutung haben, weil es sich um Themen handelt. Du bist mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs. Und jetzt nehmen wir mal der einfache Teil, aber hier haben wir es stehen. Guck mal, wenn da jetzt so ein Heckspoiler nicht richtig verklebt ist, einfach schlecht gemachtes Bauteil ist, ein Rad bricht, oder eine Bremse nicht funktioniert, dann möchtest du nicht im Auto mit dem im Straßenverkehr unterwegs sein und möchtest auch keinen vor dir haben oder neben dir haben, dem das passiert. Ist einfach hochgefährlich. Perspektive Nummer eins, bei der ganzen Sache relativ schnell. Für uns als Marke wichtig, das, was auch Millis Emotionen in dem Moment ausgelöst hat und die ich zu 100.000% teile, die wir hier alle teilen und wo ich auch ganz klar sagen muss, es ist und wird immer wieder so sein, dass wir bei dem Thema auf die Palme gehen, insbesondere dann, wenn es Kunden gefährdet, die vielleicht sogar gar nicht wissen, was ihnen da verkauft wird, dann ist es meine Pflicht, mich darum zu kümmern und es ist, glaube ich, auch der richtige Weg, sich darüber an der einen oder anderen Stelle aufzuregen und zu sagen, aber Leute, so geht das nicht. Ganz klar. Das ist übrigens auch die Rückmeldung, die wir von ganz, ganz vielen Kunden bekommen haben, die hieß, danke, dass er was sagt, danke, dass das ein Thema geworden ist, weil geht nicht. Und jeder, der in ein Original investiert, jeder, der in ein Original investiert, für den ist es ein Schlag ins Gesicht, wenn das passiert und wenn ihr euch nicht dazu äußert.
Heißt das für mich zum Verstehen, dass PA Sports gar nicht gewusst hat, dass es ein Fake ist? Der hat den gekauft bei einem Händler, hat gedacht, das sei ein Original Brabus und das ist ein tolles Geschenk.
Also gibt's ein paar Dinge, die ich dazu sagen kann. Es gibt ein paar Dinge, die ich dazu gar nicht sagen will, weil eines ist klar, wir leben nicht davon, Beef zu haben, Streit vom Zaun zu brechen und uns in irgendeiner Form über Dinge zu streiten, die am Ende keinen weiterbringen. Klar ist, wir haben dazu Statements abgegeben, die stehen, die sind auch, soweit ich weiß, von verschiedenen Teilen der Öffentlichkeit akzeptiert worden. Die waren vernünftig, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht und das gilt und ist auch so. Ich glaube, ein anderer Teil unserer Diskussion von vorhin ist hier relevant. Und das ist deshalb ganz interessant. Eine Marke muss am Leben sein, muss Energie haben, muss Relevanz haben. Und ich habe vor allem, du hast gesagt, ich hatte überrascht, deshalb habe ich auch gefragt, ich hatte überrascht, wie das abging. Mich hat das ehrlich gesagt nur am Anfang, kurz da guckst du hin, so, uiuiui, geht aber ab jetzt. Ich habe das aber schon ein paar Mal erlebt, dass wir, also mir ist klar, was die, das zeigt ja nur eines erstmal, dass diese Marke für ganz viele Menschen eine unglaubliche Resonanzfläche bietet. Das ist das, was mich an Brabus, eines der Dinge, die mich grundsätzlich hier an Brabus fast schon ganz lange faszinieren und was sich aber in den letzten Jahren natürlich entwickelt hat. Dass wir im Kern, wenn du dir das Unternehmen anschaust, ein ganz normaler, wenn du dir die Fundamentals anschaust, ganz normaler, solider, gesunder Mittelständler sind. Und dann kommt die Marke. Und das ist absurd. Also dass ich nach in die USA fahre, in Los Angeles über die Straße laufe, eine Brabus-Jacke anhabe und dann jemand sagt, mit mir über unsere Autos sprechen will. Das ist aus irgendeinem Grund in den letzten fast 50 Jahren entstanden. Das ist auch eines der Themen gewesen, warum ich damals gesagt habe, ey, das reizt mich, das muss ich machen. Weil ich finde, dass es eine ganz besondere Marke ist. Und die ist völlig, völlig out of proportion, völlig, völlig disproportional groß im Verhältnis zur Unternehmensgröße. Und das hat sich da einmal mehr, hat sich das gezeigt. Jetzt eben mal kontrovers. Da wird dann halt richtig diskutiert und es geht mal in die Vollen. Das sind genau die Situationen, wo da ist dann halt mal weniger Wasser im Pool. Und auch Milli hat sich da ja so klar, wie gesagt, klar zu geäußert. Das war der richtige Funke oder der richtige oder falsche Funke, je nachdem, wie du siehst, an der richtigen oder falschen Stelle. Und dann geht's halt einfach mal richtig zur Sache. Ich glaube, in so einem Leben, wo du viel mit Öffentlichkeit zu tun hast, ist Kontroverse unvermeidlich. Und sie aktiv vermeiden zu wollen, würde auch bedeuten, dass wir nicht mehr ehrlich in den Markt funken. Also klar, jetzt jeden Kommentar, jede Story, dann durch 8 Filter, Zensur, 3 Pressesprecher zu filtern, führt ja genau dazu, dass du am Ende auch irgendwie sagst, immer das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nah dran sein. Wir wollen da selber unsere Stories posten. Wir wollen selber auch mal Dinge kommentieren. Aber wie gesagt, das wurde alles sauber kommentiert. Nimm mal so eine Signature Night 24. Eines der Highlights der Serie jetzt. Wir haben lange rumgemessen, weil ich immer sage, kann ja nicht sein, die Zahlen, die mir da gibt. Und da steht dann am Ende weit über 2,5 Milliarden Media Impressions, die so ein Event generiert. Das war unter anderem auch mal so ein Punkt, wo ich diese Kraft, diese Relevanz, diese Resonanzfläche der Marke gespürt habe. Da natürlich dann auf eine Art und Weise, wo wir alle gesagt haben, oh, das finden wir jetzt aber toll, dass so viele sich für die Fashion Show interessieren. Am Ende ist das, am Ende kannst du nicht entscheiden, auf die Art und Weise mit Öffentlichkeit zu interagieren, wie wir das hier regelmäßig tun, ohne dass es halt mal richtig auf die 12 gibt oder auch mal kontrovers diskutiert wird. Das ist einfach so. Das gehört dazu.
War das ein Sprung vom Zehner ohne Wasser oder ohne genug Wasser? Weil immerhin hat es ja dazu geführt, dass Milli sich offiziell entschuldigt hat. Sie hat ja auf Instagram, auf ihrem Instagram ein Video gemacht und sich dafür entschuldigt, ja, und dafür erklärt. Zeigt ja, dass es euch auch extrem wichtig war.
Es ist, war uns wichtig und ist uns auch wichtig. Also natürlich ist uns die Community da draußen wichtig. Natürlich nehmen wir ernst, was die Leute sagen. Und lass mich das bitte auch in zwei Teile teilen. Das eine ist die kontroverse Diskussion über Inhalte. Egal wie Dinge verstanden werden, Extreme Ownership, haben wir vorhin drüber geredet, wenn dann mal was nicht läuft, dann ist das auch einfach so und das gehört dazu und das werden wir nicht vermieden kriegen. Das ist die eine Perspektive und ist völlig okay, ganz ehrlich, völlig okay. Ist nicht einfach, muss man damit umgehen, gibt Reibungsfläche, aus der man wieder Dinge entwickeln kann, wo man sich Fragen stellen kann. Ist richtig, wie wir kommunizieren, sollten wir das in Zukunft anders machen und so weiter, passiert alles. Passiert sowieso in so einer Situation natürlich nochmal ganz besonders. Die zweite Perspektive ist eine ganz andere, nämlich, und das ist die, wo es, und das war natürlich auch dieser Situation erheblich der Fall, wo es auf eine Art und Weise unter die Gürtellinie geht, die schlicht und einfach nicht Teil eines gesellschaftlichen Diskurses sein sollte. Und zwar nicht nur bei ob das jetzt Millie betrifft, mich betrifft, unsere Marke betrifft, oder wen auch immer. Es gibt eine Art von Kommunikation, leider gerade im Internet und leider gerade anonym. Es gibt eine Art von Kommunikation, die gehört sich einfach nicht. Also wenn wir wirklich, und das gab's x-fach, wenn du eine Nachricht kriegst, in der jemand schreibt, wenn wir dich das nächste Mal sehen, stechen wir dich ab. So.
Du hast eine Nachricht bekommen?
Nee, wir haben das, also, dutzendfach. Da kannst du ganze Bücher mitfüllen. Das ist teilweise auch ja, in mannigfaltiger Form, wenn's in den Bereich, wirklich Verleumdung, Drohung, übelster Art geht, sexistische Anfeindungen, dann muss ich ganz klar sagen, also ist erstens meine ganz klare Position, dass ich mich natürlich vor meine Partnerin stelle und sage immer, Leute, so geht das hier nicht. Und zwar vollkommen egal, wie die inhaltlichen Themen sind. Also das ist doof, du bist doof. Das ist doof, ey, ganz ehrlich, können wir diskutieren. Da sind viele Dinge gesagt worden, die in die erste Kategorie fallen. Dazu habe ich ja klar gesagt, hey, weißt du, was gehört dazu zum Leben? Es sind aber auch viele Dinge gesagt worden, die in die zweite Kategorie fallen. Und das ist, und auch da habe ich eine eindeutige Meinung zu, es geht einfach nicht.
Verstehe ich, aber lass mich nochmal ganz klar, damit ich es richtig verstehe. Es gab nach diesem Brabusgate mit PA Sports und Luna, gab es Morddrohungen gegen euch,
absolut,
gegen Millie?
Ja, definitiv. Härtester Art.
Wow.
Aber auch einfach also, weißt du, ich kann das rational nachempfinden. Ich kann mir Gedanken machen, warum, wieso, schreibt jemand sowas? Und ich kann auch total nachempfinden, dass Menschen einfach manchmal Dinge im Netz sehen, die sagen, oh nee, finde ich aber total bescheuert. Ich bin kein Mensch, der dann hingeht und einen Podcast von dir sieht und den jetzt nicht mag und dann unten in die Kommentarspalte FU, du dummer Sohn, so Sohn, du sollst von der Brücke springen. Einfach kann den Impuls nicht nachvollziehen, das zu tun. Und ich würde mich, ich das ist ja ein Problem, was wir, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, dass das in Zukunft weniger passiert, weil das ist nicht gut. Weder für den, der sendet, ist das gut, noch für den, der es abkriegt, ist das gut. Es schafft nur Negativität und Hass und Hetze sind keine Lösung für ein Problem, egal ob in der Schule, hier bei uns oder bei einem Talkshow-Moderator, bei einem Sportler, egal wo es ist, das gehört einfach nicht. Das gehört sie einfach nicht. Und schafft nur Schaden.
Absolut. Konstantin, lass mich noch zwei Fragen stellen zum Abschluss. Eine Frage, die mir so kam und auch Maxi, der hier immer die tollen Videos macht, als wir aus München hier hochgefahren sind. Und man hat ja so ein Bild von Brabus und ja, du hast halt die Stars, die Brabus fahren. Du hast einen Drake, du hast eine Gigi Hadid, du hast einen Ronaldo. Ich folge euch auf Insta, ich sehe euch in Miami, in Los Angeles, in Dubai und dann kommst du hier nach Bottrop.
Bottrop.
Ja, nichts gegen muss Bottrop, ja, ne? Und tolle Menschen hier. Und wir waren auch vorhin in so einem Café, super tolle Menschen. Und hier kommt so der krasseste Luxus her aus Bottrop. Und du hast am Anfang des Podcasts gesagt, ja, wir brauchen mehr Luxus. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit, wenn ich das hier sehe und erlebe und auch dich spüre und die Heritage, ist das eigentlich richtig cool, dass der krasseste Luxus aus Bottrop kommt? Made in Germany, make in Germany, weil ihr macht das ja noch. Ihr seid ja nicht Vergangenheit, ihr seid ja nicht Heritage, sondern ihr seid Zukunft. Also make in Germany. Ist es besonders cool, dass es aus Bottrop kommt? Oder kann das passieren, dass wir den nächsten Podcast machen, wenn ich dich wieder bitten würde, wollen wir das Gespräch fortsetzen, dass du sagst, ja, komm in unser neues Headquarter. Wir haben gerade eins in Dubai, in Miami, in Kalifornien eröffnet und sind jetzt nicht mehr in Bottrop. Du weißt ja, Tom, was ich dir damals erzählt habe, wie schwierig das ist mit den ganzen Regulierungen und Deutschland, Staat schwierig. Deshalb sind wir jetzt ausgewandert.
Also eine sehr, sehr interessante Frage. Nochmal so einen richtigen Kracher zum Abschluss. Die eine Perspektive ist die kulturelle. Also natürlich ist Bottrop, muss eigentlich auch Brabus, muss eigentlich ja hier 3B schreiben. Der Brabus, hast du gesehen, Brabus. Die kulturelle Perspektive ist natürlich, dass du ein Stück weit zwar den Jungen aus Bottrop kriegst, aber Bottrop nicht aus dem Jungen. Also mal für die ganze Firma gesprochen, dass wir natürlich hierher kommen und das ist das Ruhrgebiet und nicht nur unsere kulturelle Heimat ist, sondern auch kulturell bestimmt für ganz viele Dinge, die auch hier schon eine Rolle gespielt haben. Ich glaube, dass die Menschen im Ruhrgebiet eine gewisse Direktheit haben, die ich sehr schätze. Die sind geradeaus, die sagen, was sie denken. Da wird nicht lange rumgehampelt und wenn du hier auf dem Flur jemanden fragst, immer, wie geht es dir, gibt's dieses, ne? Wenn du in Amerika fragst, how are you, dann laufen alle und du guckst dich gar nicht an, sagst, fein, fein und jetzt verzieh dich. Und da kommt man so gar nicht in die Aktion, fragst du hier jemanden auf dem Flur immer, wie geht's dir, Tom, dann kann schon mal sein, dass du eine halbe Stunde Zeit mitbringen musst, weil dann kriegst du halt eine Antwort. Das ist direkt das Unverblümte, das nahbar, das ist sehr herzlich und das ist aber auch immer wieder Das ist sehr bodenständig. Und das ist insgesamt etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze. Ich möchte nicht woanders herkommen.
Und auch nicht woanders hingehen. Das heißt, so, genau. Luxus bleibt in Bottrop.
Und jetzt ist die andere Seite der Medaille natürlich, dass wir schon lange ein internationales Unternehmen sind und das auch eher mehr wird als weniger. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir in nächster Zeit in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, hier weggehen werden. Das ist auch, weil es ein bisschen so ist wie bei einem Schweizer Uhrenhersteller, ne, wo du wirklich die Uhrmacher auf einer, die Spezialisten an einer Stelle brauchst. Da kannst du jetzt nicht jeden in einen Jutebeutel packen, über die Schulter werfen und mit nach Los Angeles oder auf den Mond nehmen. Da hängen ja echte Menschen, echte Familien dran. Und die Kraft des Bestehenden, des Skeletts dieser Organisation, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Wird bei vielen M&A-Cases, finance-getriebenen Umsiedlungen von Unternehmen, wird das immer vergessen. Das ist nicht so easy. Also die Menschen und deren Gedanken und was sie so mit ihren Händen hier jeden Tag bauen, spielt schon noch eine Rolle bei dem Gesamtergebnis und zwar eine erhebliche. Das wird sich erstmal auch nicht ändern. Trotzdem wünsche ich mir, dass die Bedingungen wirtschaftlich in Deutschland deutlich besser werden.
Okay, das heißt, Luxus bleibt in Bottrop. Ich finde das so krass. Ich finde, das ist so eine Überraschung, weil ich weiß gar nicht, ob das all eure Kunden wissen, dass das hier wirklich die Herzkammer ist. Und ich kann sagen, wow, es ist so toll, hier zu sein. Und was du vorhin gesagt hast, dieses One Second Wow, das ist so interessant. Wir sind 7 Stunden gefahren und man kommt hier an und in dem Moment, wo du reinkommst, ist es genauso. Du hast dieses Wow.
Du hast gesagt, du hast noch eine Frage.
Das ist die letzte Frage. Die letzte Frage für jemand, der diese Wow-Effekte baut für alle Menschen und der diese Karriere gemacht hat, die du hast. Du bist in Bottrop geboren, du hast hier studiert, du hast BWL studiert und du hast das Familienunternehmen übernommen von deinem Vater früher als erwartet. Du bist jetzt 41 Jahre. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere schon gemacht, erlebt hast, all die verrückten Momente, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
Wirklich ganz, ganz interessant. Ich habe letztes Jahr mal eine Konversation mit Flavio Briatore gehabt über sein Leben und konnte sehr viel nachempfinden, weil er auch fünf Leben in eins oder ist immer noch fünf Leben in eins. So ein bisschen komme ich mir manchmal auch so vor, dass da so mehrere Leben parallel laufen und irgendwie viel zu viel immer wieder ist. Und da macht's ja doch irgendwie Spaß. Und der sagte im Prinzip auch, ne, stay relaxed, take it as it comes. Was würde ich heute meinem 20-jährigen Ich sagen? Ich glaube, ich würde ihm sagen, dass er sich nicht so sehr quälen soll mit der Frage, ob er jetzt ins Unternehmen gehen soll bei seinem Dad oder was Eigenes machen soll oder woanders hingehen soll, sondern einfach anfangen. Dass er einfach anfangen soll. Ich glaube, dass wir insgesamt, und ich erwische mich dabei auch immer wieder, viele Dinge total überinterpretieren und auch die eigene Wichtigkeit völlig überinterpretieren. Und ich glaube, ich begreife, dass das etwas paradox ist, weil ich dir vorhin gesagt habe, ich brauche mehr Zeit zum Nachdenken und will nicht die Flipperkugel sein, ja. Und doch glaube ich, dass am Ende, vor allem dann in dem Alter, mit so Ende, Anfang, Mitte Studium irgendwo, dass dann Aktivität und Entscheidungen zwar wichtig sind, aber viel wichtiger ist, dass du einfach mit was anfängst und was machst und dich für Dinge entscheidest, anstatt in der Gegend rum zu oxidieren und sich für gar nichts zu entscheiden. Das würde ich, glaube ich, meinem Ich von damals, ich würde sagen mal, Hintern hoch, sieh zu, dass du anfängst. Das würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen. Und ich würde dem, war ich ein bisschen älter, sagen wir mal, meinen 25-Jährigen, ich würde ich auch sagen, mal, Junge, nicht aufgeben, das wird schon wieder, du musst jetzt durch eine echt harte Zeit durch, aber das geht schon. Mir haben Ärzte gesagt, Tom, mir haben wirklich ernsthaft Ärzte gesagt, sie werden nie wieder einen stressigen Job machen können. Nie wieder. Machen sie was hängt mit Hormonen und hängt mit Hormonen zusammen, sie werden nie wieder einen stressigen Job machen können. Machen Sie das nicht. Lassen Sie das jemand anders machen. Gehen Sie daran zugrunde. Und dann bin ich irgendwie, freue ich mich, freue ich mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel gucke, weil ich dann doch der laufende Beweis für mich selber dafür bin, dass das Quatsch war. Und deshalb wäre der Rat an der Stelle, auch wenn es mal richtig daneben geht, durchbeißen.
Wow, ich würde sagen, nochmal ein Wow-Moment. Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Einblick in dein wirklich, muss ich sagen, krasses Leben. Respekt, wie du es führst und wie du es aufbaust. Und danke, dass du uns mitgenommen hast in dein
Business. Dass ihr da wart. Ne? Du magst ja auch noch hier. Vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke für die 7 Stunden Autofahrt. Ich bin Fan. Hör sehr gerne rein. Jetzt habe ich, wie gesagt, was Neues zu lesen. Dann sage ich bis nächste Mal.
Unbedingt. Alles Liebe für dich. Alles Liebe.
Natürlich, du reingucken, ne? Musst dann schon anrufen am Ende des Monats und mir sagen, ob One Second Wow oder One Second Show. Das ist jetzt die Hausaufgabe.
Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich werde es mir anschauen, werde es verfolgen und ich muss es ja auch sehen, damit wir im nächsten Podcast darüber reden können. Konstantin, alles Liebe für dich, für Milli, für eure Familie und für das ganze Brabus-Team hier und wirklich Shoutout an die Tomorrow Community. Schaut euch die Doku an bei Amazon Prime ab 26. Februar. 6 Folgen, 30 Minuten und wirklich, glaube ich, beste Insights.
Und da gibt's wieder richtig auf die Mappe.
Ja, ich finde, weißt du, was ich einfach mag, Konstantin? Ich mag einfach, was du sagst, diese Lust auf Erfolg, über Erfolg reden. Und ich glaube, dass es unglaublich viel gibt, was man von dir lernen kann über Unternehmertum, über Mindset. Und ich bin sicher, dass jeder, der das sieht und der dir folgt, dass der einfach inspiriert wird. Und das ist das, was ich gerne weitergebe. Hey, be inspired. Arnold Schwarzenegger hat gesagt, 2026 wird das Jahr der Inspiration und du bist ein Teil davon. Also von daher, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank an Maxi, dass du hier wieder die Videos gemacht hast. Und jetzt geht's zurück nach München. 7 Stunden Autofahrt.
So sieht's aus. Tschüss, ihr Lieben.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.